Herzlich willkommen beim Podcast It's All Crazy, dem Podcast für Sozialpsychiatrie von und mit Beate Pinkert. Die Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie Rheinland, kurz AGPR, ermöglicht mir, in diesem Podcast mit Menschen ins Gespräch zu kommen und über deren Aufgaben, Anliegen oder Vision zu berichten. Der Bereich Sozialpsychiatrie hat sich stetig weiterentwickelt. Rechtliche Rahmenbedingungen und persönliches Engagement führten zu der heutigen Form dieses Sektors. Ich selbst arbeite seit circa 10 Jahren für Vereine und Verbände aus dem Bereich Gemeindepsychiatrie und habe viele interessante Menschen kennengelernt. Für die AGPR leite ich Projekte, beschaffe Drittmittel, plane Veranstaltungen und Studienreisen und kümmere mich um die Themen Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit. Meine Interviewpartner werden selbst in diesem Bereich tätig sein oder eine Psychiatrieerfahrung haben. Wunderschönen guten Morgen, liebe Anne. Herzlich willkommen in unserem niegelnagelneuen Podcast für den Bereich Sozial- bzw. Gemeindepsychiatrie. Wir sprechen gleich nochmal über die Unterschiede im weiteren Verlauf des Gesprächs. Aber vielleicht kannst du dich erstmal kurz vorstellen.
Also mein Name ist Anne Sprenger. Ich bin seit Beginn diesen Jahres in Rente, habe aber davor viele Jahre in der Gemeindepsychiatrie gearbeitet, bei einem Träger im Kreis Mettmann. Ja, ich bin stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie Rheinland e.V. und habe auch schon in meinem früheren Leben, also bevor ich bei diesem Träger gearbeitet habe, Erfahrungen in der Psychiatrie gesammelt, in der Landesklinik, in einer großen Landesklinik, in einer Großstadt im Rheinland.
Da hast du ja so einiges an Erfahrung sozusagen, was du mitbringst. Und wir hatten uns neulich schon mal darüber unterhalten. Vielleicht kannst du noch mal für Menschen, die nicht in dem Bereich so intensiv tätig sind wie du, erklären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Gemeindepsychiatrie und Sozialpsychiatrie?
Ich weiß nicht, ob es wirklich einen Unterschied gibt, aber ich würde sagen, die Gemeindepsychiatrie ist die Umsetzung der Sozialpsychiatrie. Praktische Umsetzung. Vielleicht muss man ein bisschen weiter ausholen, um nochmal so ein bisschen die Historie zu beleuchten. Also ich meine, wir reden mal jetzt so vom 18., 19. Jahrhundert. Da gab es Armenhäuser und Irrenhäuser. Und psychisch kranke Menschen wurden in keiner Weise versorgt. Dann kam aber sozusagen ein wissenschaftliches und medizinischeres Interesse an diesen Menschen auf. Und auch das, was man so als ja, moralische Psychiatrie bezeichnen kann. Also man baute dann ja Anstalten, die Rückzugsräume für psychisch kranke Menschen bieten sollten, die sozusagen ihnen Ruhe schenken sollten und die Möglichkeiten, ja, sich da irgendwie zu erholen. Das waren natürlich irgendwie aus unserer Sicht heute problematische Ansichten, weil man ja gleichzeitig die Menschen aus ihrem normalen Umfeld herausgeholt hat und sie in großen Anstalten untergebracht hat. Man kann aber den Menschen, die das damals gemacht haben, stellen, also es war schon humanitäre Absichten, die sie eigentlich damit verfolgt haben.
Mhm. Über welche Zeit sprechen wir? Wann war das so?
Also es war Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und dann aber muss man sagen, dass sich die Zustände in diesen psychiatrischen Anstalten eben immer schwieriger gestaltet haben. Das war natürlich gerade insbesondere in Deutschland mit dem Nationalsozialismus, keine Frage. Ne? Da hat man ja dann viele Menschen umgebracht, die psychisch krank waren auch. Mhm. Aber es gab diese Entwicklung auch in den USA und in anderen europäischen Ländern. Also man hat sich schon sehr isoliert da festgehalten. Und ich sag mal, wer damals in die Psychiatrie kam, hatte wenig Chancen, jemals wieder die Sonne zu sehen und da wieder rauszukommen. Mhm. Gut, dann kam aber Mitte der 60er Jahre eine Bewegung auf, die man vielleicht als, am besten oder nicht vielleicht, sondern die man als antipsychiatrisch definieren kann, weil die Zustände in den großen Anstalten und psychiatrischen Kliniken eben immer menschenunwürdiger waren. Mhm. Einer der großen Vertreter, zum Beispiel Basaglia, ein Psychiater aus Italien, Triest, der ja dann auch dafür gesorgt hat, dass die Anstalten sich öffneten in
Das durften
Italien.
wir ja bei unserer Studienreise auch sehr
Genau.
eindrucksvoll nochmal kennenlernen. Da war ja wirklich einer der Vorreiter. Hat sich das bis Deutschland dann
Ja.
auch rumgesprochen?
Ja, das hatte sich natürlich, also natürlich war das für uns alle damals schon ein wesentlicher Motor sozusagen. Man muss aber auch sagen, dass dazu kam natürlich sowas wie die 68er-Bewegung, die das Thema von Repression, Repressalien, autoritären Strukturen und so überhaupt auf die Tagesordnung gebracht hat und vielen jungen Menschen, die sozusagen sich immer mehr damit auseinandersetzten, dass auch psychische Erkrankungen nicht rein individueller Natur sind, sondern eben auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen entstehen. Und ich sag mal, das war dann das Soziale an der Psychiatrie oder das, was man dann später als Sozialpsychiatrie bezeichnet hat, dass man sozusagen den Blick mal weggewendet hat von dem individuellen Menschen, von dem individuellen Schicksal und hingewendet hat zu der Frage, wie entstehen eigentlich psychische Krankheiten und sind die rein medizinisch zu erklären? Das sind sie ja bis heute nicht, wie wir alle wissen. Also es gibt ja auch in der Forschung bis heute keine wirkliche, eindeutige medizinische Erklärung, warum jemand psychisch krank wird. Und man hat dann gesagt, das Ganze hat eben auch viel mit den sozialen Bezügen, mit den gesellschaftlichen Zusammenhängen zu tun. Es hat viel zu tun mit Armut, mit Isolation, mit psychischem Druck, auch mit dem Druck, den ständig steigenden Druck in der Arbeitswelt. Und wenn man heute mal auf so Themen guckt wie Burnout oder so, dann sieht man ja auch, eben Zusammenhänge gibt. Also, ich würde mal sagen, das war so der Beginn der Sozialpsychiatrie
Und das war ja
weltweit, ja.
ungefähr um welche Jahreszahl rum? Das war
Ich würde mal sagen,
1900.
so 60er, 70er
Ja.
Jahre, ne?
Ja.
Und vielleicht, also woran man sich sicher noch erinnern, das sind, waren ja alles so Meilensteine in der Entwicklung, war der Film Einer flog übers Kuckucksnest, der uns ja alle damit sehr erschüttert hat, ne? Also es gab eben diese Zustände, nicht nur in Deutschland, es gab sie auch in den USA. Und ich habe zu Beginn auch nicht umsonst erwähnt, dass ich Erfahrungen in einer großen psychiatrischen Klinik gesammelt habe. Das war noch in den 70er Jahren. Und ich denke mal, das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Aber da gab es eben tatsächlich riesige Stationen mit 48 Betten. Und ansonsten saßen die den ganzen Tag im Wachsaal und wurden bewacht. So, das war sozusagen die ganze psychiatrische Veranstaltung.
Und das hast du tatsächlich auch so noch kennengelernt in dieser
Das habe ich
Klinik?
auch, genau, das habe ich auch so noch kennengelernt. Und ich bin auch damals dann gegangen, weil ich ehrlich gesagt das nicht aushalten konnte. Ich fand das so menschenunwürdig. Und ich denke mal, ja, das ging ja vielen so, also in der Psychiatrie tätigen Menschen, Krankenpflegern, Psychologen, Ärzten und so. Und die haben natürlich dann maßgeblich auch für eine Veränderung der psychiatrischen Landschaft mitgesorgt. Aber auch die Öffentlichkeit. Man muss schon sagen, es gab dann auch einen öffentlichen Druck. Es gab besonders auch einen Druck von Angehörigen, die das nicht länger hinnehmen wollten. Dadurch hat sich dann mit der Zeit immer mehr verändert, ja.
Eigentlich machte es ja damals auch kaum Sinn, als Sozialarbeiter oder Pädagoge in so einer Einrichtung zu arbeiten, oder? Weil es hat ja gar keine therapeutische Arbeit irgendwie stattgefunden, ne?
Ja, es war natürlich so ein bisschen einerseits war es so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ein Feigenblatt in der praktischen Arbeit. Aber man darf nicht vergessen, gleichzeitig gab es natürlich auch in Deutschland die Psychiatrie-Enquete, Anfang der 80er Jahre dann die Handlungsempfehlungen der Bundesregierung. Und es gab eben schon auch offizielle Stellen und Untersuchungen, die gesagt haben, also so kann es irgendwie jetzt auch nicht mehr weitergehen. Das sind so die letzten Vergessenen des Nazi-Regimes. Jetzt muss irgendwie auch was passieren. Und gerade im Rheinland muss man sagen, dass der Landschaftsverband Rheinland, und da gebührt eben tatsächlich an dieser Stelle und besonders Herrn Professor Kuhlenkampf, Herrn Kuckler und anderen irgendwie eine große Ehre, sich doch sehr dafür eingesetzt haben, dass sich die Dinge ändern und dann letzten Endes eben auch dafür gesorgt haben, dass eben das Soziale in der Psychiatrie mehr beachtet wird und auch die Kliniken aufgefordert haben, Sozialarbeiter und Pädagogen einzustellen. Als wir da aber ankamen, konnte keiner was mit uns anfangen. Also man hat eigentlich lächelt. Wir haben dann irgendwie mit ja, einfachsten Mitteln, also selber irgendwie Trommeln und Gitarren mitgebracht. Und also um irgendwas mit den Leuten zu machen, haben wir dann angefangen, Musiktherapie zu machen, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Aber ne, so. Und aber da war eigentlich noch nicht so sehr die Rede davon, so wie das heute in den Kliniken ist, vernetzt in der Gemeinde irgendwie zu arbeiten und sich umzugucken, was passiert mit den Leuten, wenn sie entlassen werden und so, denn von Entlassung war ja damals noch gar keine Rede.
Also da war das eher so ein Verwahren, bis
Ja.
man irgendwann dann
Ja.
da gestorben ist in so einer Klinik.
Ja.
Und ja, du hast das gerade ja schon angedeutet. Es gab ja dann auch immer wieder so Rahmenbedingungen, die schon auch dazu führten, dass sich was tat. Das war dann zum einen diese Psychiatrie-Enquete, die ja auch heute immer wieder, wenn man in dem Bereich tätig ist, ins Spiel gebracht wird. Aber das sind ja jetzt auch aktuellere, ja, rechtliche Rahmenbedingungen, die sich geändert haben, zum Beispiel eben die UN-BRK. Wie kam es dazu?
Aber,
Also wer hat das vorangetrieben?
ja, bis dahin war es ja noch ein langer Weg. Also es
Okay.
war, ja, das muss man schon sagen, ich sag mal so, durch den Druck der Öffentlichkeit, wie vorhin gesagt, aber auch die Bemühungen der Politik und der Verwaltung entwickelte sich ja so langsam aufgrund der Handlungsempfehlung eine gemeindenahe Psychiatrie. So. Also man kam doch zu der Überzeugung, dass es Sinn macht, psychisch kranke Menschen nicht zu isolieren in Kliniken und großen Anstalten oder Heimen, sondern dass man dazu übergehen sollte, sie in die Gemeinden, aus der sie eigentlich eben auch stammen, zu integrieren. Ganz besonders wichtig war eben auch, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen ja sonst sehr, also früher, aus ihren gesamten familiären und freundschaftlichen sozialen Beziehungen herausgerissen wurden und in den Kliniken verschwanden und ich sag mal, zum Teil dann eben völlig vereinsamt da waren. So, zu Beginn der 80er kam das Ganze dann so langsam in Schwung im Rheinland, insbesondere durch die ersten Kontakt- und Beratungsstellen, dann eben Anlaufstellen in der Gemeinde, wohin psychisch kranke Menschen sich eben auch wenden konnten, wenn sie Probleme hatten. Die Gründung der sozialpsychiatrischen Zentren. Das heißt, die hatten ja damals den Auftrag, sozusagen Angebote weiterzuentwickeln und zu entwickeln für psychisch kranke Menschen in der Gemeinde.
Was aber
Und
ja auch eine Spezialität war des Landschaftsverband Rheinland, ne? Das gibt es so
das.
auch nicht wieder in Deutschland, ne?
Nee, die sozialpsychiatrischen Zentren gab es eben erstmal nur im Rheinland, ganz klar. Ja, und es gibt sie auch nicht weiterhin nicht flächendeckend in Deutschland. So ist das, ja, richtig. So, dann weitete sich der Blick eben auch auf das Thema Arbeit und Beschäftigung und die Integrationsfachdienste wurden gegründet, die damals noch psychosoziale Beratung, Begleitung hießen. Und da ging es eben darum, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen ihre Arbeitsplätze nicht sofort verlieren, sondern da einen Beistand bekommen in der Auseinandersetzung mit Arbeitgebern. Die ambulante psychiatrische Pflege wurde als Modellprojekt aufgelegt. Also es entwickelte sich so nach und nach irgendwie ein Baustein nach dem anderen. Es geht darum, die Menschen in die Gemeinden zu integrieren. Also sie sollten dort ihren Wohnort haben, sie sollten dort ambulant versorgt werden, sie sollten dort Freizeitangebote bekommen. Dann kam ja auch noch, dann kamen ja auch die Tagesstätten, das betreute Wohnen und so. Also es kam so ein Baustein zum anderen. Aber es ging Schrift Integration. Ich sag mal, uns war damals, glaube ich, auch schon klar, dass Integration nur gelingen kann, wenn beide Seiten, also ich sag mal, der psychisch kranke Mensch einerseits sein Verhalten, sag ich mal, dass es so annehmbar ist, dass es in der Gesellschaft irgendwie eine Anerkennung findet oder platziert werden kann. Aber wir wussten auch immer, dass die Gemeinde auch bereit sein muss, diese Menschen aufzunehmen. Trotzdem glaube ich, es war immer noch so ein sehr eher fürsorglicher, kustodialer Blick. Und es hatte auch immer noch den Blick auf ja, so die individuellen Probleme des Menschen. Also man muss den irgendwie so hinkriegen, dass der in der Gemeinde, in der Wohnung
Funktioniert.
irgendwie klarkommt und funktioniert. Genau. So. Und das in der Tat, glaube ich, hat dann die UN-Behindertenrechtskonvention auch aufgegriffen, mal abgesehen von dem ganzen Thema Zwang, Zwangsmedikation, Zwangsunterbringung und so, gegen das sich das gewendet hat, gegen die sich die Konvention gewendet hat, hat sie aber auch den emanzipatorischen Gedanken, den ja eigentlich Passaglia und andere damals vor sich hergetragen haben, nochmal sehr viel stärker betont. Also die Selbstbestimmungs- und Selbstheilungskräfte von Menschen auch mit psychischen Erkrankungen zu stärken. Und ja, so viel kann man vielleicht mal zusammenfassend sagen.
Und diese Ansätze haben sich dann eben ja auch weiter ja, vertieft, ne? Also das es sind ja heute eigentlich so diese Kernelemente
Ja.
der Gemeindepsychiatrie, diese Selbstbestimmung und Selbstheilungskräfte auch, ne?
Ja, zumindest ist das das Ziel. Also ich sag mal so, also es wurde natürlich auch in Deutschland, also die UN-BRK ist ja ein Gesetz, was Deutschland auch ratifiziert hat.
Wann war das? Auch welche Jahreszeit ungefähr?
Ich glaube 2009 schon.
Mhm.
Und dann ist daraus ja das Bundesteilhabegesetz geworden. Das heißt, man hat eigentlich noch mal sozusagen gesetzlich einen weiteren Schritt gemacht und gesagt, wir lösen jetzt sozusagen die Betreuung und Weiterentwicklung der Strukturen von der Sozialhilfe. Also es geht hier nicht mehr um staatliche Fürsorge für Menschen, sondern es geht um Emanzipation, um Weiterentwicklung. Und das BTHG weist natürlich insbesondere auch mit seinen Ansätzen über den Sozialraum, also dass die Arbeit sozialräumlich stattfinden muss und soll, nochmal über alle anderen Ansätze, die wir vorher hatten, hinaus.
Das ist durchaus ja ein Strukturwandel. Wie gehen denn heute stationäre Einrichtungen, aber auch ambulante Einrichtungen damit um, dass jetzt ein ganz anderes Bild da ist von Menschen mit psychischen Erkrankungen? Also aus deinen Ausführungen von gerade weiß man ja eigentlich schon, dass der ambulante Bereich oder die Gemeindepsychiatrie da sowieso einen anderen Blick schon seit langen Jahren drauf hat. Aber wie funktioniert jetzt so die Zusammenarbeit dann zwischen stationär und ambulant?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also man kann da jetzt irgendwie nicht sagen, ja, im ganzen Rheinland, wir sprechen jetzt mal vom Rheinland, denn das ist der Bereich, den ich irgendwie halbwegs überblicken kann. Es gibt, ich weiß tatsächlich nicht, wie das in anderen Regionen funktioniert und ob es da sehr viel anders, besser oder schlechter funktioniert. Aber für uns hier würde ich mal behaupten, das muss man sehr differenziert betrachten. Natürlich gibt es auch in den Kliniken inzwischen große soziale Dienste, mit denen wir auch gut und eng zusammenarbeiten. Es gibt psychiatrische Institutsambulanzen und Tageskliniken, mit denen wir zusammenarbeiten. Der stationäre Bereich ist natürlich immer noch sehr, oder nicht immer noch, sondern eigentlich heute wieder verstärkt medizinisch ausgerichtet. Also jetzt muss
Was
man
denkst du
natürlich.
da, woran das liegt?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt schon eine, auch durch Pharmaforschung und durch ein hohes Interesse der Medizin, sage ich mal, die Hoheit über diesen Bereich auch nicht zu verlieren, gibt es schon. Eigentlich eher, was so die Kliniken angeht, würde ich mal sagen, einen Rückschritt hinsichtlich sozialpsychiatrischer Vorgehensweisen. Nicht überall und nicht in jeder Klinik und nicht bei jedem Arzt, um Gottes Willen nicht. Aber wir hatten schon in den letzten Jahren oft den Eindruck, es geht eher um die richtige Medikation und darum, mit Gemeindepsychiatrie eng zusammenzuarbeiten. Und gemeinsam sozusagen nach vorne zu gucken. Aber auch die Kliniken haben natürlich mitbekommen, sage ich mal, dass sich da was ändert, haben ja jetzt auch selber zum Teil schon Peers eingestellt und es gibt auch sicherlich Projekte und Vorhaben, zum Beispiel von integrierter Versorgung, an denen man sieht, dass sich auch da wieder ja, Dinge weiterentwickeln können.
Und auch öffnen. Peers hast du gerade schon mal angesprochen, sind ja auch ein ganz wichtiges Thema, was euch in der Gemeindepsychiatrie als ja sowieso Akteure, die immer triologisch eigentlich handeln, das heißt also ja in Zusammenarbeit mit Betroffenen und Angehörigen von jeher und Fachkräften eben, dass die ja auch eigentlich immer mehr Gewicht bekommen in den Einrichtungen und dann eben zu Peers sozusagen werden, indem sie sich halt auch qualifizieren. Warum ist die Arbeit mit den Peers so wichtig?
Also ich glaube, wenn man einen emanzipatorischen in der Sozialpsychiatrie ernst nimmt, dann muss man insbesondere die einbeziehen, die betroffen sind. Also in jeder anderen, bei jeder anderen Erkrankung oder so, gibt es auch Selbsthilfegruppen, gibt es Möglichkeiten, selbst tätig zu werden. Und darum geht es ja eigentlich, um Selbstbestimmung, um Selbstwirksamkeit. Unter dem schönen Begriff Empowerment zusammengefasst, dem englischen Begriff. Das heißt, es ist total wichtig, Menschen, die selber eine psychische Erkrankung erlitten haben oder auch immer noch erleiden, zu befähigen, andere davon zu überzeugen, ihnen ein Vorbild zu sein, dass man mit dieser Erkrankung ein menschenwürdiges und sinnstiftendes Leben führen kann. Und das, glaube ich, ist so der besondere Wert, den Peers in unserer Arbeit heute haben.
Und die Tendenz geht ja dahin, dass man die Peers möglichst in vielen Arbeitsbereichen integriert. Kannst du das, zumindest kenne ich das so von euch als VPD, kannst du das so auch bei anderen beobachten, bei anderen Vereinen oder Organisationen, dass das eben auch zunimmt?
Ja, das auf jeden Fall. Also, ich glaube, das haben inzwischen alle verstanden, dass das ein wichtiges Arbeitsfeld ist. Natürlich gibt es auch noch Ressentiments und Ängste, ne? Also, die Ängste sind wahrscheinlich auf Seiten der Mitarbeiter auch vielleicht sogar verständlich. Ja, aber wenn ich jetzt hier plötzlich, wenn jetzt Klienten meine Kollegen werden, wie soll das denn werden? Wenn oder ehemalige Klienten so und nachher arbeiten die zu anderen Konditionen und ich werde vielleicht überflüssig und so. Trotzdem glaube ich, also auch mit den Peers, mit denen ich spreche, es ist uns allen klar, die professionelle Sicht auf die Erkrankung und auf den Menschen ist sicherlich eine wichtige Sicht, aber die Sicht von Peers und die Sicht von Angehörigen nicht zu vergessen, ist eben auf jeden Fall eine ganz wichtige andere Sicht. Und nur wenn alle zusammenarbeiten, dann entsteht daraus sozusagen eine Komposition, die wirklich hilfreich ist.
Wir hatten schon den, oder du hattest gerade schon den Begriff Empowerment eingeführt, was ja so diese
Ermächtigung.
Ermächtigung so darstellt, aber eigentlich immer wieder verwechselt quasi oder auch in dem gleichen Zusammenhang gebraucht wird das Wort Recovery. Was ist jetzt da genau der Unterschied?
Ich glaube, Recovery meint, dass Menschen lernen, ich bin vielleicht ein bisschen anders, ich habe vielleicht andere Strategien, um mit dem Leben umzugehen. Ich scheitere auch manchmal, aber ich kann mit dieser Andersartigkeit trotzdem in dieser Gesellschaft meinen Platz finden. Also ich kann hier arbeiten, ich kann ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein. Und ich kann die Krankheit überwinden. Man darf nicht vergessen, dass es früher tatsächlich so war, also als ich noch in der Klinik gearbeitet habe, dass man eigentlich jedem Menschen, der eine Psychose und insbesondere eine schizophrene Psychose hatte, gesagt hat, ja, das ist eine chronische Erkrankung, die werden sie jetzt nie wieder los. Das ist das Gegenteil von Hoffnung, die man Menschen macht. Und ich glaube, so, das ist der wesentliche Ansatz von Recovery, dass man den Menschen Hoffnung macht und dass es möglich ist, eine schwere, auch schwere psychische Erkrankung zu überwinden. Aber selbst wenn man sie nicht überwinden kann, dass man mit den Symptomen gut leben kann. Und dazu sind eben auch Peers so wichtig, weil sie das vorleben, weil sie das zeigen können.
Ist es denn so, dass im Bereich Gemeindepsychiatrie auch egal welche psychische Behinderung oder Erkrankung vorliegt, man sozusagen landen kann? Also kann jeder zu euch als gemeindepsychiatrische Einrichtung kommen oder gibt es irgendwie Fälle, wo ihr sagen müsst, boah, nee, das ist nicht unser Beritt?
Also das ist sehr unterschiedlich, muss man mal sagen. Also ich sag mal, auch die Suchterkrankungen gehören ja zu den psychischen Erkrankungen. Und da haben sich die Systeme ja leider sehr getrennt. Also es gibt sozusagen eine Suchthilfe, die in vielen Regionen abgekoppelt ist von den psychiatrischen Gemeinde, psychiatrischen Angeboten. Das hat eher historische Gründe. Ich würde mal sagen, jetzt ausgerechnet beim VPD, wo du mich gerade ansprichst, ist es jetzt anders. Also wir haben in der Tat Angebote für beide Gruppen. Es gibt aber niemanden, den wir aufgrund seiner Erkrankung ablehnen würden. Auch nicht, wenn er sehr schwer erkrankt ist, auch nicht, wenn er, sag ich mal, sehr problematische Verhaltensweisen an den Tag legt. Das darf es auch nicht geben.
Aber das ist halt noch nicht überall der Fall, weil halt manchmal auch einfach wahrscheinlich die Kompetenzen dann fehlen, ne? Also ich meine, Suchthilfe ist ja dann auch echt nochmal ein ganz spezieller Bereich. Ja. Das war ja jetzt schon mal ein sehr umfassender Einblick so in die Arbeit der Gemeindepsychiatrie als Umsetzung der Sozialpsychiatrie. Ich würde mich jetzt noch dafür interessieren, was du denkst oder was du dir wünschst, wie es in Zukunft aussehen kann.
Also ich glaube, was wir tatsächlich verbessern könnten und auch gerne würden, ist die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten und den großen oder ja, den psychiatrischen Kliniken, weil ich mir immer noch wünsche, dass Menschen halt aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen, wenn sie dann sehr schwierig und sehr schlimm wird, nicht unbedingt in einer Klinik behandelt werden müssen. Also jede andere somatische Erkrankung weiß man ja heute. Jeder bemüht sich, Krankenhausaufenthalte so kurz wie möglich zu machen. Das ist vielleicht auch nicht immer richtig, aber trotzdem weiß man, dass Menschen zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld sich auch schneller wieder erholen. Und das ist eben in der Psychiatrie noch nicht überall verbreitet. Also ich würde mal sagen, sehr sinnvoll wäre, wenn Menschen auch ambulant zu Hause aufgesucht, behandelt werden könnten. Das ist bisher leider in der Regel eher nicht der Fall. Also wenn man eine psychische Erkrankung hat, muss man sich die Hilfen immer noch zusammensuchen. Was insbesondere, also was eine hohe Barriere ist bei so einer Erkrankung. Und ich sag mal, im Krisen- und im Notfall landen die meisten Menschen eben nach wie vor in einer Klinik. Und ich sag mal, wenn wir flächendeckend eine Krisenversorgung auch ambulant hätten und wenn wir auch Ärzte hätten, die Menschen zu Hause aufsuchen, in Zusammenarbeit mit den gemeindepsychiatrischen Möglichkeiten, also auch mit Sozialarbeit aus der ambulanten psychiatrischen Pflege und da eine Behandlung starten könnten im Umfeld des Patienten unter Einbeziehung seiner Angehörigen, dann hätten wir viel beigetragen zum Thema auch Entstigmatisierung. Also eine psychische Erkrankung ist ja nach wie vor in unserer Gesellschaft eher sowas, worüber man nicht gerne spricht. Das hat sich ein bisschen verändert. Also über Depressionen darf man jetzt schon mal sprechen und über Burnout, was ja eigentlich auch eine Depression ist, darf man auch sprechen. Aber ich sag mal, sobald es in Richtung Psychose geht oder so, da wird ja doch immer eher noch so der irre, verrückte, gefährliche Mensch vermutet. Und das ist eben in aller Regel gar nicht der Fall. Ja.
Also da, du würdest dir quasi mehr Hand in Hand wünschen zwischen eben diesen drei Sektoren, also niedergelassene Ärzte, Kliniken
Ja.
und ambulantem Bereich.
Ja, ich glaube, die Systeme stehen immer noch ein bisschen nebeneinander und eine engere Verbindung wäre hilfreich. Ja.
Und woran liegt es, dass man da noch nicht weiter ist? Gegenseitige Vorbehalte, Angst, dass der eine dem anderen was wegnimmt? Oder was meinst du, ist da der Grund?
Kann das nicht für alle so beantworten. Das mag sein, das ist auch es geht immer auch leider im Gesundheitswesen um wirtschaftliche Interessen. Ob das nun der Hauptgrund ist, das möchte ich aber mal von mir weisen. Ich glaube noch nicht mal, dass das unbedingt der Hauptgrund ist. Ich glaube, wir haben das einfach noch nicht gelernt und noch nicht geübt, dass sowas auch funktionieren kann. Das ist ja bei in der ganzen Medizin, ne? Es existieren irgendwie so verschiedene Sektoren nebeneinander und die Zusammenarbeit zwischen Fachärzten aller Richtungen, wie das zum Beispiel in Polikliniken oder so geübt wurde, das ist bei uns einfach ja nicht etabliert so. Und ja, da fehlt es einfach noch mal an Übungsfeldern, ja.
Okay, liebe Anne, ich glaube, das war schon mal sehr informativ für den ersten Podcast zu diesem Thema. Ich hoffe, wir haben irgendwann die Chance, da nochmal anzuknüpfen und weiterzureden. Aber jetzt erstmal ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie oder ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hinterlasst gerne Kommentare oder Anregungen auf unserer Website unter www.agpr-rheinland.de. Also, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.